Nachdem die Kanonen des Zweiten Weltkriegs verstummt waren, begann ein weiterer Krieg ohne Schießpulver. Denn die Aufzählung der Kriegsverbrechen hatte gerade erst begonnen. Von Nürnberg bis zur Bucht von Tokio schwiegen oder stritten die Angeklagten in den Prozessen der Alliierten. Aber als ich mich dem China von 1956 zuwandte, wurde ich Zeuge eines beispiellosen juristischen Phänomens. Alle Kriegsverbrecher, die vor Gericht standen, bekannten sich vor dem öffentlichen Gericht schuldig. Ich bin Barak Kushner, Professor am Institut für Asien- und Nahoststudien der Universität Cambridge. Ich beschäftige mich seit langem mit der Erforschung der ostasiatischen Geschichte. Ich habe auch mehrere Bücher zu den chinesischen Kriegsverbrecherprozessen gegen die Japaner auf Englisch veröffentlicht. Für diesen Dokumentarfilm habe ich das Filmteam auf Reisen nach Großbritannien, Japan und Teilen von China begleitet, um nach relevanten Archiven und Dokumenten zu suchen. Wir suchten historische Zeitzeugen auf und befragten deren Nachkommen im Versuch, begrabene, jedoch bedeutende Geschichte wieder ans Licht zu bringen. Chinas Nachkriegsprozesse gegen japanische Kriegsverbrecher. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Geschichte der Militärgerichtshöfe, die nach 1949 in Shenyang und Taiyuan eingerichtet wurden, und den Prozessen gegen japanische Kriegsverbrecher. Wie würde die neu gegründete Volksrepublik China mit den neuen Instrumenten des Völkerrechts Gerechtigkeit und Frieden in der Nachkriegszeit herzustellen versuchen? Wie schafft es China, sich diesen beispiellosen Herausforderungen zu stellen? Kann Unmenschlichkeit im Krieg durch eine mildtätige Politik umgelenkt werden? Führt persönliche Reue im Dunkeln tatsächlich zu künftigem, dauerhaften Frieden? Lassen Sie uns gemeinsam diese Antworten suchen. Im Juni 1956, als der Hammer fiel, leitete die Volksrepublik China offiziell ihre Prozesse gegen japanische Kriegsverbrecher ein.
Der Sondermilitärgerichtshof des obersten Volksgerichts der Volksrepublik China wurde heute eröffnet.
Der Prozess gliederte sich in vier Rechtsverfahren, in denen 45 japanische Kriegsverbrecher wegen ihrer schweren Vergehen angeklagt wurden. Zwischen Shenyang und Taiyuan gingen die Prozesse zügig voran. Im Gerichtssaal von Shenyang standen der vorsitzende Richter, die Richter, Staatsanwälte und Verteidiger bereit. Mehr als 1400 Vertreter aus dem ganzen Land wohnten der Verhandlung als Beobachter bei, während Reporter vieler nationaler Zeitungen und Radiosender, die sich auf das Strafgericht konzentrierten, an die ganze Welt Bericht erstatteten. Am 9. Juni um 8.30 Uhr verlas Chefankläger Wang Jiping die Anklageschrift.
Die Angeklagten in diesem Fall Suzuki Raku, Fujita Shigeru, Uesaka Masaru, Sasa Shinosuke, Nagashima Tsutomu, Funaki Kenjiro, Sakakibara Hideo und Uno Shintaro waren alle ehemalige Mitglieder der japanischen Armee. Die Ermittlungen des Gerichts bestätigen, dass jeder Angeklagte aktiv an dem imperialistischen Angriffskrieg gegen China teilgenommen hatte.
Diese Prozesse verdeutlichen Chinas Streben nach historischer Gerechtigkeit. Und das Ausgangsergebnis geschah 6 Jahre zuvor, als ein Zug die sowjetisch-chinesische Grenze überquerte. Ein Augenblick, der das Schicksal der japanischen Kriegsverbrecher in die Hände der Chinesen legte. Am 19. Juli 1950 fuhr ein versiegelter Zug aus der Sowjetunion in den Bahnhof von Suifenhe, einer kleinen chinesischen Grenzstadt, und 969 japanische Kriegsverbrecher trafen in Fushun ein. China und die Sowjetunion einigten sich darüber, dass japanische Kriegsverbrecher, die schwere Verbrechen während des japanischen Aggressionskrieges begangen hatten, zu Ermittlungen nach China überstellt werden würden. Die meisten von ihnen hatten große Angst davor, was mit ihnen in China passieren würde. Denn dies war der Ort, an dem ihre Verbrechen tatsächlich stattgefunden hatten. So viele von ihnen dachten, dass wenn sie nach China kämen, würde das für sie sicherlich tödlich ausgehen, würden sie am Ende zum Tode verurteilt.
Zu den japanischen Soldaten mit Rucksäcken und abgetragenen Uniformen gehörten auch Feldoffiziere in Uniform für hochrangige Militärangehörige. Einige trugen stolze Schnurrbärte. Andere stiegen aus den Fahrzeugen und schwadronierten arrogant herum.
969 Kriegsverbrecher wurden im Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum inhaftiert, während weitere 140 Kriegsverbrecher im Taiyuan-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum unterkamen. Dies ist das Register der japanischen Kriegsverbrecher, die in China einmarschiert sind, welches im Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum aufbewahrt wird. Es protokolliert detailliert Einheitennummern, Positionen und kriminelle Tatbestände von 1109 Kriegsverbrechern. Im Rahmen des Free-Alls-Politik-Programms der japanischen Armee »Töte alle, verbrenne alles, plündere alles« waren diese mehr als 1000 Kriegsverbrecher entweder Drahtzieher oder direkte Beteiligte an Gräueltaten, zu denen das Niederbrennen und die Zerstörung von mehr als 78.000 Häusern, über 44.000 Wohnungen und die Plünderung von mehr als 37 Millionen Tonnen Getreide, 222 Millionen Tonnen Kohle sowie mehr als 30 Millionen Tonnen Stahl und andere Metalle gehörten und die Tötung von mehr als 857.000 Zivilisten und Gefangenen. Auf chinesischem Boden hatten sie monströse Verbrechen begangen, aber in China selbst würden sie sich dem Urteil der Gerechtigkeit stellen müssen. Tatsache war, dass fast alle Mitarbeiter des Verwaltungszentrums während des Krieges Familienmitglieder oder geliebte Menschen verloren hatten. Diese Menschen, die selbst Opfer waren, hatten anfangs mit widersprüchlichen Emotionen und inneren Kämpfen zu tun, wenn sie diesen japanischen Kriegsverbrechern gegenüberstanden.
Er hat China verraten, tötete Chinesen, drangsalierte China und doch hielten wir ihn fest und gaben ihm Privilegien.
Obwohl meine Gefühle zwiespältig waren, stellten unsere Vorgesetzten diese Forderungen. Ich musste sie redlich erfüllen. Es war jedoch unmöglich, ihnen gegenüber Wohlwollen zu empfinden. Das Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum mit einer Fläche von mehr als 2,67 Hektar war ursprünglich ein Gefängnis, das 1936 von der japanischen Armee erbaut wurde, um chinesische Widerstandskämpfer und Zivilisten festzunehmen und hinzurichten. 14 Jahre später kamen diese japanischen Kriegsverbrecher hier an. Was erwartete sie? Zur Aufnahme der aus der Sowjetunion überführten japanischen Kriegsgefangenen renovierte die chinesische Regierung trotz extremer wirtschaftlicher Bedrängnis das Gefängnis. Sie installierten einen Heizungsraum, ein Auditorium, einen Friseursalon, eine Arztpraxis und Heizungsanlagen. Aber als die japanischen Kriegsverbrecher zum ersten Mal die Verwaltungseinrichtung betraten, leisteten sie heftigen Widerstand. Arroganz, Angst, Wut, diverse vielschichtige Emotionen durchdrangen die Gefängnismauern. Im Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum trafen wir uns mit Jin Ge, der Tochter des Gefängnisdirektors Jin Yuan. Sie erzählte uns von den Erfahrungen ihres Vaters im Zentrum.
Das ist mein Vater. Mein Vater zeigte auch uns das Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum, wo er gearbeitet hatte. Er sagte einmal, das Wichtigste, was ich in meinem Leben getan habe, war Kriegsverbrecher zu reformieren. Unter ihnen Fujita Shigeru, der als Generalleutnant und Divisionskommandeur einer der widerständigsten war.
Fujita Shigeru, Generalleutnant der 59. Division der 43. Armee des japanischen Militärs in China, war einer der ranghöchsten japanischen Kriegsverbrecher, der von der Volksrepublik China festgenommen wurde. Seit 1938 verübte sein Truppenkommando mehr als 30 Gräueltaten in China, was zur Tötung von fast 50.000 Zivilisten führte.
Sie behaupteten, wir sind keine Kriegsverbrecher. Ihr müsst uns freilassen. Die Verwaltungsoffiziere antworteten, welches Völkerrecht erlaubt es ihnen, in chinesisches Territorium einzudringen, zu töten, niederzubrennen und zu plündern. Während ihrer Umerziehung konzentrierten sich die Offiziere auf das Studium des Völkerrechts, wo vermittelt wurde, dass die Gräueltaten der japanischen Kriegsverbrecher in dem Land vor Gericht gestellt werden könnten, in dem die Verbrechen begangen wurden. Somit waren sie in der Tat Kriegsverbrecher und jeder trug individuelle strafrechtliche Verantwortung.
Im Fushun-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum eskalierte an einem Punkt die Konfrontation zwischen den beiden Seiten und die Aussichten waren nicht optimistisch. Als ein Land, das zutiefst unter Invasion und militärischer Aggression gelitten hatte, glaubte die Volksrepublik China, dass es Kriegsverbrecher im eigenen Land verfolgen sollte, wollte aber auch durch Gerichtsprozesse einen Weg zum Frieden ebnen. Viele Jahre sind seit dem Ende des Krieges vergangen und so viele Beweise vernichtet und Zeugen auseinander verstreut. Konfrontiert mit dem echten Problem so vieler japanischer Kriegsverbrecher, die ihre Verantwortung leugneten, wie konnte sich die Volksrepublik China da stichhaltige Beweise sichern und nach Gerechtigkeit in der Nachkriegszeit streben? In Taiyuan, Provinz Shaanxi, erzählte uns der 97-jährige Wang Xilin, der aktiv am Ermittlungsverfahren japanischer Kriegsverbrecher teilgenommen hatte, wie die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt abliefen. Die anfängliche Herausforderung war immens. Japanische Kriegsverbrecher, die in Shaanxi festgehalten wurden, waren schwer im Militarismus indoktriniert und befolgten einen ausgeprägten Verhaltenskodex im Geiste des Bushido. Da sie die meisten ihrer Verbrechen in Shaanxi begangen hatten, fürchteten sie ihre Hinrichtung und nahmen eine konfrontative Haltung ein. Diese Fotos wurden am Eingang des Taiyuan-Kriegsverbrecher-Verwaltungszentrums Nummer 1 Xiaodongmen aufgenommen. Im Jahr 1954 traf die Arbeitsgruppe Nordost, ein Team von mehr als 300 Personen, in den japanischen Kriegsverbrecherverwaltungszentren in Fushun und Taiyuan ein. Ihre Ankunft signalisierte den offiziellen Beginn der Verhöre und der Ermittlungen der chinesischen Regierung gegen japanische Kriegsverbrecher. Während der Verhöre pflegte ich manchmal einen lockeren Gesprächsstil, nahm manchmal eine Herangehensweise auf Umwegen auf, wendete manchmal eine progressive Methode an, und manchmal einen Befehlston. Beantworte einfach die Frage. Die Verhörarbeit dauerte mehr als 2 Jahre. In der Taskforces zu 12 Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen in ganz China entsandt wurden, um Beweise zu sammeln. Die ausgewählten Geständnisse japanischer Kriegsverbrecher aus dem Zentralarchiv enthalten Zeugenaussagen von 842 japanischen Kriegsverbrechern, die an der Invasion Chinas beteiligt waren. Darunter befinden sich 56 vergilbte Seiten eines Geständnisses, endend mit einem Fingerabdruck und einer Unterschrift, die Beweise begangener Verbrechen von Sakakibara Hideo, Leiter der Linkou-Abteilung der Einheit 731, aufbewahren. Laut dem schriftlichen Geständnis von Sakakibara Hideo befahl er seinen Untergebenen während der japanischen Invasion in China, heimlich biologische Waffen herzustellen und lebende Menschen für bakterielle Experimente einzusetzen, wobei unzählige Chinesen auf grausame und unmenschliche Weise getötet wurden. Intensive Recherchen seitens der Taskforces wurden in der Stadt Harbin im Kreis Linkou in der Provinz Heilongjiang unternommen. Überlebende wurden interviewt und japanische Militärarchive durchsucht. Dabei wurde aufgedeckt, dass Sakakibara Hideo direkt an den Menschenversuchen beteiligt war.
Sein Name war Sakakibara Hideo, Kommandeur der 162. Einheit in Linkou, auf der Flucht nach Harbin, von der Roten Armee der Sowjetunion gefangen genommen und später bei den Shenyang-Prozessen vor Gericht gestellt.
Die meisten chinesischen Mitarbeiter aus dieser Zeit, die an den Prozessen teilgenommen hatten, sind verstorben. Nach viel Aufwand fanden wir den 94 Jahre alten Han Fenglü, der einst Sakakibara Hideos Verteidiger war. Obwohl er schwerhörig ist, sind die Erinnerungen an diese Zeit bis heute in seinem Gedächtnis völlig klar. Wie geht ein Rechtsteam die Verteidigungsarbeit an? Die Rechtsverteidigung muss pragmatisch sein, sich ausschließlich auf die Reue des Angeklagten konzentrieren und auf Detailunstimmigkeiten besonders achten. Belastende Beweise für die Schuld, einschließlich eines eigenen Geständnisses, Ermittlungsmaterialien und erhärtende Zeugenaussagen von Komplizen mussten eindeutig sein. Bakterien, die er herstellte, waren Cholera und Pest. Beides hochvirulente Erreger mit hohen Übertragungs- und Sterblichkeitsraten. Biologische Sachverständige bestätigten eine Produktionsrate von 500 Kilogramm pro Monat. Eine erschreckend hohe Menge. Vor dem Sondermilitärgerichtshof in Shenyang im Jahr 1956 wurden Rattenfallen und Bakterienkulturgefäße aus Aluminium dem Gericht als Beweismittel vorgelegt. Meng Yu, stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für biologische Erzeugnisse, legte eine Bescheinigung mit der Aufschrift Einheit 162 konnte 500 Kilogramm Pestbakterien pro Monat kultivieren vor. Die Gewährleistung der Wirksamkeit plante ich durch Zugabe von ein oder zwei Reagenzgläsern mit Bakterien in das Brunnenwasser, wobei das Brunnenwasser ausreichend vergiftet wäre, um Menschen zu töten. Um die Wirksamkeit zu testen, tötete ich vier Chinesen. Dieses handschriftliche Geständnis ist der unmittelbarste Beweis für Sakakibara Hideos Beteiligung an menschlichen Versuchen und biologischer Kriegsführung. Zeugenaussagen von Überlebenden, Geständnisse, physische Beweise aus Archiven und historischen Hinterlassenschaften bildeten gemeinsam eine dreidimensionale Beweiskette. Diese umfangreich zusammengetragenen Beweisstücke wiesen die Aggression und den Schaden nach, den das japanische Militär in China verursachte.
Der Ausdruck Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist in 6 Sprachen in die Wand eingemeißelt und definiert Japans bakteriologische Kriegsführung. Das zentrale Verbrechen der Einheit 731 waren Menschenversuche.
Bakteriologisch verseuchte Bombenhülsen, verrostete Eisenkäfige, Seziertische, Rattenfallen. Im Bezirk Pingfang, 20 Kilometer außerhalb der Stadt Harbin, in der chinesischen Provinz Heilongjiang, sind in einer Ausstellungshalle Zeugnisse für die Verbrechen der japanischen Armeeeinheit 731 untergebracht. Dies war einst eine geheime Militärbasis, wo die japanische militaristische Armee Forschungen zu biologischer sowie Keimkriegsführung und Menschenversuche durchführte. Heute erinnert es an die Kriegsverbrechen der Einheit 731. So ereignete sich die chemische Kriegsführung, die bakteriologische Kriegsführung der Japaner während des Krieges in China. Hinlänglich bekannt ist es, dass die Vereinigten Staaten den Chefarzt Ishii Shiro, der dafür verantwortlich war, nicht strafrechtlich verfolgten. Und der Hauptgrund dafür war im Wesentlichen, dass die USA Zugang zu seiner Forschung haben wollten. Die Beweise, Zeugenaussagen und schriftlichen Geständnisse von Sakakibara Hideo während der Shenyang-Prozesse enthüllten die getroffenen Vorbereitungen der Linkou-Abteilung für den Keimkrieg und seine illegalen Menschenversuche. Diese Beweisstücke dienten als faktische Grundlage für unsere weiteren Untersuchungen der Verbrechen der Einheit 731 zum Keimkrieg und den Menschenversuchen. Um die Beweiskette zu festigen, untersuchte die Arbeitsgruppe Nordost 2 Jahre lang mehr als 8000 Archive, extrahierte 26.700 Zeugenaussagendokumente und verfolgte 431.400 Seiten Verhöre, Ermittlungen und Beweissicherungsmaterialien in 2918 Bänden von Fallakten. Die landesweite strafrechtliche Ermittlung von Kriegsverbrechern ging auf Hochtouren voran. In der Zwischenzeit trat auch ein Wendepunkt in den Kriegsverbrecherverwaltungszentren in Fushun und Taiyuan ein. In den Kriegsverbrecherverwaltungszentren variierten die Reaktionen der japanischen Kriegsverbrecher zwischen ständiger Verleugnung ihrer Vergangenheit zu aktiver, tiefgreifender Reue über ihre Verbrechen. Die zentrale Frage war, wie schafften sie den ideologischen Sprung weg von ihrem früheren Leben? Am 25. Juni 1950 brach der Koreakrieg aus. Im Oktober entsandte China die chinesische Volksfreiwilligenarmee, um in Korea zu kämpfen, als Antwort auf eine Anfrage der nordkoreanischen Arbeiterpartei und Regierung. In den Augen der inhaftierten japanischen Kriegsverbrecher schien ein Widerstand Chinas gegen die Vereinigten Staaten unwahrscheinlich. Sie glaubten, hätte einmal die USA China auf dem koreanischen Schlachtfeld besiegt, würden sie freigelassen und nach Japan zurückgeschickt. Sie freuten sich darauf. Doch als sich die chinesische Volksfreiwilligenarmee mit der koreanischen Volksarmee zusammenschloss, um die US-Truppen Richtung Süden nach Busan zu treiben, zerfiel diese Illusion. In den Kriegsverbrecherverwaltungszentren begannen die inhaftierten Japaner, ihre Wahrnehmung von Japan, China und dem Krieg zu überdenken. Befreit von Zwangsarbeit und mit Erhalt von Zeit zum Nachdenken, begannen sie zur Wurzel des Problems zurückzukehren und ihre Taten zu reflektieren. Die Mitarbeiter des Fushun-Kriegsverbrecher-Verwaltungszentrums behandelten die Kriegsverbrecher vernünftig und auf Basis fundamentaler Menschlichkeit. Anfang 1952 begann schließlich die Bildungsreform. Viele japanische Kriegsverbrecher rekapitulierten in ihren Memoiren, dass sie erst nach der Lektüre von Mao Zedongs vom langwierigen Krieg erkannten, welch ungerechten Krieg sie geführt hatten. Um den Kriegsverbrechern das Verständnis für ihre Taten nahezubringen, diskutierte das Vernehmungspersonal in den Verwaltungszentren mit den Kriegsverbrechern und genehmigte ihnen ausnahmsweise, den Berg an Anklagebriefen von Opfern aus ganz China zu lesen. Ein Anklagebrief einer Mutter wurde an das Taiyuan-Kriegsverbrecherverwaltungszentrum geschickt. Als Mutter des Kindes, das ihr verhaftet hattet, war ich sehr besorgt um meinen Sohn. Voller Angst wartete ich auf der Militärpolizeistation. Als ich das Tor öffnete, fuhr ein Lastwagen mit meinem Sohn heraus. Verzweifelt rannte ich ihm hinterher, konnte ihn aber nicht einholen oder meinen Sohn finden. Am nächsten Tag kam mein Freund und sagte: Tante, Ihr Sohn wurde in das japanische Militärkrankenhaus gebracht und bei lebendigem Leibe seziert. Yuasa Ken, japanischer Militärarzt im Luan Army Hospital in der Provinz Shanxi, nahm wiederholt in Taiyuan und anderen Orten in Shanxi an Vivisektionsexperimenten am lebendigen Leibe teil. Er tötete 14 chinesische Soldaten und Zivilisten während dieser Experimente. Es war der Brief einer alten Frau. Ich hatte gemischte Gefühle beim Lesen. Wir waren blind für unsere eigenen Sünden gewesen. Ihr Herz muss voller Trauer und Empörung gewesen sein. Zu sehr schämte ich mich, um mich zu zeigen, und war bereit, jede Strafe auf mich zu nehmen. Der Brief dieser Mutter zwang Yuasa Ken, sein Opfer als wirkliche Person zu betrachten. Eine Person mit einem Zuhause und geliebten Menschen. Es war auch der Prozess, durch den Yuasa Ken selbst von einem Teufel in einen Menschen zurückverwandelt wurde. Das Provinzarchiv der Volksstaatsanwaltschaft von Shanxi beherbergt einige Archive des Taiyuan-Kriegsverbrecher-Verwaltungszentrums. Ein Eintrag aus diesem Band von Kriegsverbrecher-Memoiren zitiert: Lebende Personen auf den Experimentiertisch legen, welches Teil einer Erinnerung ist, die Yuasa Ken nach eindringlicher Reflexion geschrieben hatte. Sollen wir ihn sterilisieren oder einfach aufschneiden?
Wir bedeckten Mund und Nase des Gefangenen mit einem Inhalator, getränkt mit einer großen Menge Anästhetikum. Nach 2 oder 3 Atemzügen wurde sein Gesicht rapide aschfahl. Er begann heftig zu keuchen. Sein Gesichtsausdruck verzerrte sich vor Schmerz und er kämpfte verzweifelt, um sich zu befreien. Das zu lesen ist grauenhaft. Man bekommt eine Vorstellung von der extremen Art der Kriegsverbrechen, über die wir in diesen Fällen sprechen. Zu Beginn der Phase des Geständnisverhörs teilte das Personal des Gefängnisverwaltungszentrums den Gefangenen Papier und Stift aus und ermutigte die Kriegsverbrecher dazu, wahrheitsgemäß das, was sie auf dem Schlachtfeld getan hatten, aufzuschreiben. Die ersten Geständnisse der Kriegsverbrecher waren nicht besonders gründlich. Sie wurden zurückgeschickt, mit kurzen Kommentaren wie noch nicht vollständig. Das Geständnis wurde schließlich abgelehnt, weil die bloße Beschreibung brutaler Taten im Detail, ich habe dies getan, ich habe jenes getan, Menschen getötet, Kinder getötet, unzureichend war. Sie sollten sich mit dem Ausmaß des verursachten Schadens auseinandersetzen. Ohne sich diesen Tatsachen aus der Perspektive der Opfer zu stellen, konnten sie die Schwere ihrer Verbrechen kaum erfassen. Die meisten Kriegsverbrecher brauchten Monate, manche mehr als ein Jahr, um ihre schriftlichen Geständnisse zu vollenden. Einer Person den Kopf abzuschneiden, mag wie ein Ende erscheinen. Aber wenn diese Person eine Säule seiner Familie war, was war dann? Darüber habe ich vorher noch nie richtig nachgedacht. Es aus der Sicht des Opfers zu betrachten und mich zu fragen, wie treibt mein Handeln eine ganze Familie lebenslang in den Ruin, was wir nur Befehle befolgen nannten, wurde zur Zerstörung eines anderen. Nach vielen Augenblicken der Selbstreflexion begannen die Kriegsverbrecher, ihre Handlungen von Teil bis hin zu umfassenden Bekenntnissen zu ändern. Um sie dazu zu bringen, sich ihren Verbrechen zu stellen, behandelten die chinesischen Behörden sie konsequent mit dem Respekt, den jeder Mensch verdient. Dieser Ansatz erwies sich als effektiv. Im Herbst 1954, obwohl manche viele schmerzhafte innere Kämpfe durchgemacht hatten, wurde echte Reue schließlich erzielt. Gewöhnlichen Prozessen fehlte diese Reformfunktion. Man kümmerte sich nicht darum. War man schuldig, erhielt man Strafe. Aber die Prozesse in China machten Verbrecher wieder zu Menschen. Einige von ihnen sagten von sich selbst, damals sah ich mich selbst als Monster. Jetzt, nach Jahren der Umerziehung, erkenne ich, dass das, was ich getan habe, nicht nur ein Verbrechen gegen das chinesische Volk war, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ab da verstanden es endlich die japanischen Kriegsverbrecher, dass nur dann, wenn sie sich in die Lage der Opfer versetzten, nachdachten und reflektierten, konnten sie die Verbrechen, die sie begangen hatten, wirklich erfassen. Dies war auch die Zeit, wo die Kriegsverbrecher ihre Art und Weise der Ansprache änderten, nach und nach das Personal, Lehrer und das Kriegsverbrecherverwaltungszentrum ihren Ort der Wiedergeburt nannten. Im Jahr 1956 begannen offiziell die Prozesse der Volksrepublik China gegen japanische Kriegsverbrecher. Was waren das für Prozesse, die China in 1956 durchzuführen versuchte? Warum haben so viele japanische Kriegsverbrecher, die Gräueltaten begangen hatten, vor Gericht geweint und sich entschuldigt? In Beijing trafen wir uns mit Mei Xiaokan und Mei Xiaoao. Ihr Vater Mei Jiao diente als chinesischer Richter am Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten. In Mei Jiaos Notizen und Korrespondenzen zwischen 1948 und 1966 fanden wir Aufzeichnungen über seine Beteiligung und seine Unterstützung der Prozesse der Volksrepublik China gegen japanische Kriegsverbrecher.
In den Notizen fanden wir über 20 Einträge, mehr als 20 Tage, an denen er an Treffen, Diskussionen und Schulungen teilgenommen hatte.
Am 12. Dezember wurde ein Memorandum von etwa 2500 Wörtern an Yao Zhengji gerichtet mit dem Titel »Die Freilassung und der Prozess gegen japanische Kriegsverbrecher«.
Entscheidend ist hier die Betonung auf die wesentlichen Systeme der Verteidigung, der Beweislieferung, der Übersetzung in fairen Prozessen. Obwohl diese drei Systeme nur als Beispiele angeführt werden, sind sie tatsächlich die wichtigsten. Man muss schlüssige Beweise haben, denn nur mit Beweisen kann man jemanden für schuldig erklären und verurteilen. Später sahen wir, wie diese Grundsätze sich in den Entscheidungen des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses widerspiegelten.
Am 25. April 1956 hat die 34. Sitzung des Ständigen Ausschusses des 1. Nationalen Volkskongresses die Entscheidung über den Umgang mit Kriegsverbrechern in Haft aus dem japanischen Angriffskrieg gegen China verabschiedet. Unser Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses ist das gesetzgebende Organ. Daher war diese Entscheidung rechtswirksam. Auf der anderen Seite, da die China geführten Prozesse gegen japanische Kriegsverbrecher Handlungen waren, die sich aus den Verfahren des Internationalen Militärgerichtshofs für den Fernen Osten ableiteten, mussten sie natürlich die Verfahren, Normen und verschiedenen Standardprotokolle dieses Gerichtshofs befolgen. Daraus ergibt sich, dass die damaligen Prozesse in China auf einer Rechtsgrundlage fungierten und die internationalen Rechtsgrundsätze jener Zeit in vollem Umfang eingehalten wurden.
Alle Zeugnisse sind wahrhaftig.
Dies ist Filmmaterial, aufgenommen in 1956, welches die Prozessszenen während des militärischen Sondergerichts in Shenyang und Taiyuan dokumentiert. Schockierend war, dass japanische Kriegsverbrecher vor Gericht weinten und sich kollektiv vor Zeugen entschuldigten, was beispiellos für Nachkriegsgerichtsverfahren japanischer Kriegsverbrecher war. Ausnahmslos erkannte jeder japanische Kriegsverbrecher seine Kriegsverbrechen an. Fujita Shigeru war für die Tragödie im Dorf Shangduan im Landkreis Anyi, Provinz Shanxi, im April 1939 verantwortlich, wo mehr als 100 Menschen von seinen Truppen erstochen oder in Brunnen gestoßen wurden, wo sie ertranken. Zhang Putao, eine Überlebende der Tragödie, sagte vor Gericht aus:
Sie rissen das vierjährige Mädchen aus meinen Armen, hackten sie zu Tode und warfen sie in den Brunnen.
Vor Gericht gestand Fujita Shigeru seine Schuld ein.
Ich befahl, die übrigen Bewohner des Dorfes einzusammeln und ließ sie mit Bajonetten erstechen. Dorfbewohner, die sich weigerten, sich zu versammeln, wurden bei lebendigem Leibe verbrannt.
Diese Prozesse dauerten mehr als 40 Tage mit 45 angeklagten Kriegsverbrechern und 159 Zeugen, die vor Gericht erschienen.
Sie benutzten feine und scharfe Bambussplitter, um in meine Vagina einzustechen. Vier waren an der Messerstecherei beteiligt. Zwei packten meine Arme, während zwei weitere sich auf meine Schenkel stemmten und mich zwangen, mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Boden zu liegen.
Furimi Tadayuki, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten der Manchukuo-Regierung, angesichts des Zeugnisses des Manchukuo-Marionettenkaisers Puyi, antwortete: Alles ist wahr.
Ich war ein Handlanger des japanischen Imperialismus und Kaiser des Marionettenstaates Manchukuo. Während jener Zeit in Manchukuo hatte ich im Grunde keine wirkliche Macht. Wer regierte und kontrollierte Manchukuo dann eigentlich? Es war Takebe Okusashi, der Generaldirektor für allgemeine Angelegenheiten von Manchukuo, und sein Assistent Furumi Tadayuki, der stellvertretende Minister für allgemeine Angelegenheiten. Verlangen Sie ergebenst ein Urteil zur Todesstrafe.
Furumi Tadayuki kniete viermal nieder und vergoss zweimal Tränen. Fujita Shigeru, Generalleutnant und Divisionskommandeur, kniete dreimal nieder. Beide forderten ausdrücklich vor Gericht die Todesstrafe für sich selbst. Ersuchten Sühne durch ihren Tod. Welches andere Gericht konnte das leisten? Damit hatte mein Vater nicht gerechnet. Als er mir davon erzählte, war ich zutiefst schockiert. Nach 6 Jahren Bildung und humanitärer Behandlung hatte China das Endziel, japanische Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen und alle Kriegsverbrecher zu einem Geständnis ihrer Verbrechen zu bewegen, erreicht. Das Sondermilitärgericht der Volksrepublik China beschloss die Verurteilung von 45 von über 1000 Kriegsverbrechern, deren Verbrechen schwerwiegend waren und deren Einstellung zu einem Geständnis als nicht gründlich genug eingestuft wurde, um die Freilassung zu rechtfertigen. Ihre Strafe reichte von 8 bis 20 Jahren, mit den Haftstrafen berechnet, ab dem Tag der Haft nach der Niederlage Japans im Jahr 1945.
Der Angeklagte Fujita Shigeru wird zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt. Der Angeklagte Sakakibara Hideo wird zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Dieses Urteil ist endgültig und bindend.
In drei Chargen, von Juni bis August 1956, gewährte die oberste Volksstaatsanwaltschaft der Volksrepublik China milde Behandlungen für über 1017 inhaftierte japanische Kriegsverbrecher, die relativ geringfügige Straftaten begangen und eine positive Einstellung zur Umkehr gezeigt hatten. Sie wurden von der Strafverfolgung freigestellt und sofort nach Japan überstellt. In den Prozessen gingen japanische Kriegsverbrecher in der Volksrepublik China im Jahr 1956 wieder vor den japanischen Aggressoren Gerechtigkeit. Jedoch im Mittelpunkt des Verfahrens stand auch die Aussöhnung nach dem Krieg mit Bildungsreformen und humanitären Idealen, um das zu schaffen, was sich viele als Fortschritt auf dem Weg zu zukünftigem Frieden erhofften. Als der Vorhang über die historischen Strafgerichte fiel und mehr als 1000 Japaner in ihre Heimat zurückkehrten, zu welchen Plänen für einen Frieden konnten ihre Erfahrungen sie inspirieren? In einer japanischen Gesellschaft des kollektiven Schweigens könnte ihr Zeugnis eine Tür zu einer aktiveren Auseinandersetzung mit ihren imperialen Verfehlungen öffnen? Bereits zu dieser Zeit, im Sommer 1956, waren 11 Jahre seit der Niederlage Japans vergangen. Über 1000 japanische Kriegsverbrecher kehrten nach Japan zurück und die überwiegende Mehrheit von ihnen hatte sich der Förderung der Freundschaft zwischen Japan und China angeschlossen. Nach mehr als einem Jahr der Vorbereitungsarbeit gründeten sie im September 1957 offiziell die China Returnees Association. Zur Frage, wie kann man nach der Rückkehr in die Heimat durch Reflexion leben, waren sie der Auffassung, dass Reflexion allein bei weitem nicht ausreiche. Man müsse auch für den Frieden leben. Andernfalls verliert jede Reflexion ihren Sinn. Sie strebten nicht nur nach der Verbreitung dieser Wahrheit durch Bücher, sondern auch durch Vermittlung an ihre Mitmenschen, die Bewohner der Gemeinschaft, Kollegen und Familienmitglieder. Aus menschlicher Sicht waren es Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verbrechen, die wir begangen haben, dürfen niemals vergessen und können keinesfalls jemals vergeben werden. Mit bloßen Entschuldigungen ist es nicht getan. Mein einziger Weg führt über den Pfad der Erlösung. Bei jeder bedeutenden Tätigkeit, bei dem Protest gegen die Revision der Friedensverfassung der Nachkriegszeit, beim Aufdecken der Gräueltaten der Einheit 731 mit Bakterienversuchen, beim Protest gegen die japanische Rechte und bei dem Protest gegen die Leugnung des Massakers von Nanjing waren Mitglieder der China Returnees Association anwesend. Doch noch Jahrzehnte nach dem Krieg war Japans Entschuldigungspolitik leider inkonsequent und viele Teile der Gesellschaft zweifelten nach wie vor. Obwohl einige japanische Gelehrte und Progressive an vorderster Front bei der Aufdeckung der dunklen Seiten der japanischen Vergangenheit stehen, stellen rechte Kräfte in Japan weiterhin den historischen Konsens und die Ideale der internationalen Justiz durch die Verzerrung von Geschichtsbüchern, Besuch des Yasukuni-Schreins und andere Aktionen in Frage. Zum Thema der bisweilen ausweichenden Haltung der japanischen Politik in Bezug auf die Kriegsverantwortung haben wir den ehemaligen japanischen Premierminister Hatoyama Yukio interviewt. Tatsächlich ist Japan in China einmarschiert, hat Korea kolonialisiert und viele Gräueltaten begangen. Aber diese Aktionen gerechtfertigt mit Ausreden wie Selbstverteidigung. Die Regierung war nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere im Fall Japans. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir versäumt haben, gründlich über den Krieg nachzudenken. Trotz großer Widerstände reisten Mitglieder der China Returnees Association weiterhin durch ganz Japan, von Tokio nach Yamagata, Gifu und die Präfektur Saitama, weit entfernt von städtischen Zentren, um die Wahrheit über den Krieg zu erzählen und für den Frieden zwischen China und Japan zu appellieren. Diese Männer setzten auch in ihren späteren Jahren ihre Auseinandersetzungen in zivilen Antikriegsfriedensaktivitäten auch mit der jüngeren Generation fort. Wir haben Yasaki Mitsuharu bei der Japan-China Friendship Association aufgesucht. Sein Vater, Yasaki Shinji, war Mitglied der China Returnees Association. Vater beging sehr schwere Verbrechen und wollte nicht, dass so etwas noch einmal vorkommt. Als Kind eines Täters innerhalb der China Returnees Association wurde mir klar, dass wir Japans gesellschaftliche Landschaft verändern, uns mit unerschütterlicher Ehrlichkeit der Geschichte stellen und die Tatsachen des vergangenen Schadens vollständig verstehen müssen, um mit diesem Verständnis ernsthaft darüber nachzudenken, wie der Frieden in Zukunft gesichert werden kann. Auf Bitte seines Vaters hin begann Yasaki Mitsuharu, Zeugenaussagen ehemaliger japanischer Kriegsverbrecher aufzusuchen und für die Produktion eines dreiteiligen Dokumentarfilms festzuhalten. Vergangene Verbrechen dürfen niemals wiederholt. Diese blutigen Zeugnisse müssen um jeden Preis erzählt und verbreitet werden. Ausgehend vom Einfluss der China Returnees Association begannen immer mehr Menschen, sich der Antikriegsbewegung und Friedensaktivitäten anzuschließen. Mit der Zeit sind die Beteiligten und Zeugen dieser Zeit nacheinander verstorben. Unterschiede im Geschichtsverständnis entspringen oft der Einstellung zur Vergangenheit. Entweder stellt man sich ihr und denkt darüber nach, oder man vermeidet dies und spielt es herunter.
Ich finde es ganz wichtig, immer wieder darauf zu sprechen zu kommen und jungen Menschen immer wieder nahezubringen, wie wichtig es ist, die Rechte der Menschen zu verteidigen und sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns den historischen Narrativen, die uns an diesen Ort geführt haben, stellen. Nur dann können wir den Kontext dieser ewigen Kriege verstehen, begreifen, wie sie geschehen konnten, das Verständnis für Prozesse entwickeln, die dazu führten, dass Menschen solch schreckliche Situationen herbeiführen konnten. Und die Vermeidung dieser Situationen könnte uns zu einem angenehmeren und besonneneren Narrativ führen. Im Juni 1945, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, unterzeichneten 50 Nationen die UN-Charta. In den einleitenden Worten heißt es: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind entschlossen, kommende Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren. 80 Jahre später dürfen wir dieses Ideal niemals vergessen. Nachkriegsjustizprozesse, die das Konzept der Verantwortlichkeit für Kriegsverbrechen gründeten und für die Abrechnung mit der Geschichte sorgten, waren ein entscheidender Eckpfeiler für die Wahrung des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg. Rückblickend auf diese Epoche der Geschichte bleibt es unser Ziel, diese Dokumentation der Vergangenheit nochmals zu bestätigen und das unerschütterliche Engagement der Menschheit für die Sicherung eines dauerhaften Friedens zu bekräftigen. Frieden statt Krieg, Kooperation statt Konfrontation, beiderseitiger Gewinn statt Nullsummenrivalität. Dies sind die dauerhaften Ziele für eine friedliche, fortschrittliche und nachhaltige Entwicklung der Menschheit.